dir satt werden, Herr. Danke, Herr. Amen. Guten Morgen auch von meiner Seite her. Es ist schon ein bisschen länger her, da habe ich regelmäßig trainiert und Sport gemacht. Und es war so eine körperliche Übung. Ich bin dann ins Fitnessstudio gegangen und es war richtig super. Mein Körper hat es mir gedankt, mein Rücken hat es mir gedankt. Es waren sogar so praktische Übungen, wo ich gedacht habe, ja, das ist richtig gut. So, jetzt habe ich mittlerweile ein bisschen aufgehört, mache das nicht mehr regelmäßig und ich merke, es ist nicht mehr so gut. Und heute kommen wir in so ein Thema rein, so geistliche Übungen kommen noch dazu. Wenn man die regelmäßig macht, dann kriegt man wirklich geistliche Muskeln, man wird im Glauben stark. Aber wie bei so im Fitnessstudio, wenn man so Gewicht zu schwer drauf tut oder falsch macht. Ich habe dann mal wochenlang Rückenschmerzen gehabt, weil ich einfach das Gerät falsch bedient habe. Man kann sich die Sachen auch wirklich versauen, wenn man diese geistlichen Übungen falsch macht. Und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Und wir sind gerade in der Bergpredigt. Und wir haben schon mal die 8 Merkmale gehört. Das waren die Seligpreisungen, wie das Reich Gottes hineinkommt. Es geht immer in der Bergpredigt darum, Jesus ist König. Wie lebt es sich im Königreich Gottes, im Königreich Jesus, wo Jesus König ist und wie das funktioniert. Dann die Berufung war, Salz und Licht zu sein, auch groß zu sein. Und dann waren 6 Beispiele, wie man lieben kann. Es ging um feine Lieben, nicht Ehe brechen, nicht morden und so weiter. Und heute eben das religiöse Leben von den Himmelsbürgern. Ich habe es überschrieben mit Vergelt's Gott. Und es sind eben 3 Übungen. Es geht um Geben, Beten und Fasten. Aber bevor ich jetzt da viel erkläre, möchte ich gerne den Text vorlesen aus Matthäus 6. Und ihr könnt es ja mit hineinnehmen, so okay, zu sagen, okay, die Pharisäer, die waren richtig gut darin, das regelmäßig zu machen, aber die haben es einfach verhaut. Und schaut es einfach heute in der Predigt, Herr, wo willst du an mir arbeiten, was willst du bei mir machen, was willst du mir aufdecken? Ich lese mal vor. Ich mache es einfacher. So. Hütet euch, eurer Frömmigkeit von den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagoge und an die Straßen stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten da rein, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Und dann kommt das Vater unser, das schauen wir uns anders mal an. Und dann lese ich Vers 16 weiter. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht, wie sonst auch. damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Geht es um eben diese geistlichen Übungen, um diese Frömmigkeit. Und es geht um eine Frömmigkeit, eine wahre Frömmigkeit und eine falsche Frömmigkeit. Und Jesus gibt gleich am Anfang eine Warnung aus und sagt, hütet euch davor, vor den Menschen zur Schau zu stellen. Immer überlegt, betrifft es mich? Und überlegt, wer sitzt denn da drinnen? Betrifft es uns oder nicht von hin und her? Wenn ich so durch meine Gemeinde schaue, denke ich mal, die sind alle toll, die habe ich alle lieb. Und dann halt überlegt, ja, eigentlich betrifft es uns alles, weil eigentlich in unserem Leben dreht sich alles um mich oder bei mir. Und ist eigentlich von der Natur aus bin ich immer an erster Stelle. Jetzt kann ich euch, wenn einer sagt, nein, das stimmt überhaupt nicht, kann ich das euch ganz praktisch beweisen. Ihr findet ein Klassenfoto von eurer Klasse. Welche Person sucht ihr zuerst auf dem Bild? Immer, also ich suche immer mich zuerst. Schaue ich gut aus? Sitzt die Frisur? Schaue ich in die falsche Richtung? Früher war mir das alles wurscht. Aber da bin ich draufgekommen, automatisch geht es immer um mich. Und wenn wir diese geistlichen Übungen machen, geben, beten und fasten, ist die Gefahr da, dass wir immer uns zur Schau stellen. Und zwar, die meisten sind hier sehr fromm, ihr seid hier in der Kirche und das ist auch eine geistliche Übung und ihr wisst, was ihr macht. Aber die Gefahr ist so groß, dass Jesus es in die Bergpredigt reingenommen hat und gesagt, hey, hütet euch davor, macht euch mal Gedanken, weil wenn ihr das macht, nur für euch, dann ist es wie im Fitnessstudio, falsches Gerät, zack, wochenlang Rückenschmerzen, ist für die Katz. Und das ist einfach, das wäre einfach schade. Und es geht ja darum, wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir praktisch beten, fasten, geben, da komme ich noch gleich dazu, es geht immer ums Herz, es geht um die Beziehung. Und die Pharisäer damals, die Gelehrten, die waren wirklich gut, sich zur Schau zu stellen. Also die haben ganz viele Regeln eingehalten, hat gefehlt. Und bei Jesus geht es immer ums Herz und es geht darum, das aus der richtigen Haltung zu tun. Und wenn wir das in der richtigen Haltung tun, dann gibt es auch einen Lohn. Und jetzt noch am Anfang noch, das bedeutet aber nicht zur Schau stellen, dass man das im Geheimen tun muss. Also wenn ich jetzt jemandem was gebe und dann darf das ja keiner mitkriegen, weil wenn er das mitkriegt, dann ist der ganze Segen verloren und ganz schlimm und sowas. Sondern in der Apostelgeschichte wird auch berichtet, wie sie alles miteinander geteilt haben, wie sie Sachen verkauft haben. Also es geht nicht darum, es im ganz Geheimen zu tun, sondern es geht darum, um die Herzenseinstellung. Und es geht darum, wie tickt unser Herz. Und wenn wir das in der richtigen Herzenseinstellung tun, dann gibt es verschiedenen Lohn. Und ich möchte das erst auf den Lohn eingehen und dann gehen wir ganz praktisch in die Sachen rein. Äußerlich, wenn ich bete oder wenn Sachen passieren, wenn wir fasten oder geben, wir werden ganz oft gesegnet. Also Gott, wenn wir beten für Kranke, Leute werden gesund. Wenn wir beten für Versorgung, wir werden versorgt. Dass wir hier in diesen Räumlichkeiten sind, das ist ein übernatürliches Wunder Gottes. Das ist nicht, weil wir so eine tolle Gemeinde sind und weil wir so schlau sind, dass wir das hier geangelt haben, sondern es war wirklich, Gott hat das geführt. Aber wir haben als Gemeinde gebetet und gefastet und wirklich, Gott hat uns hier ganz reichlich beschenkt. Das ist mal äußerlich. Innerlich ist auch, wenn man Sachen mit Gott erlebt, man fühlt sich ihm ganz nah. Man ist gestärkt. Auch im Lobpreis jetzt hier oder wenn man es alleine zu Hause macht, man begegnet Gott und man wird gestärkt. Also man hat eine Belohnung auch für sich sofort real. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber man, wenn man diese geistlichen Übungen macht, man wird gestärkt. Das ist wenn man regelmäßig ins Fitnessstudio geht und Sport macht oder was anders macht, man kriegt einfach Ausdauer, Muskeln und so wird man da auch gesegnet. Und dann gibt es das Dritte, dieser Lohn, den kriegt jeder ab. Ja, ich komme bald und bringe jeden den Lohn, den er für sein Tun verdient hat. Wenn Jesus wiederkommt und das Endgericht ist, dann gibt es ja zwei Gerichte. Einmal kommt man in den Himmel oder nicht. Und dann gibt es dieses Gericht, oder wie sagt man dazu, wird dann ausgeschüttet. Ich weiß nicht genau, wie es abläuft, aber jeder kriegt so seine Belohnung. Und bei dieser Belohnung geht es nicht darum, komme ich in den Himmel, komme ich in die Hölle, werde ich gerettet oder nicht. Es ist schon alles erledigt. Und bei uns in den Kreisen geht es ja nicht um Werksgerechtigkeit. Ich muss was tun, damit ich gerettet werde, sondern ich tue was, weil ich Gott liebe, weil ich den Nächsten liebe. Und trotzdem gibt es diesen Lohn. Und auf diesen Lohn dürfen wir uns freuen. Und ich denke, es wird so sein, wir werden den Lohn erhalten und uns denken, oh nein, hätte ich das gewusst, hätte ich noch viel anders mein Leben verbracht, hätte ich noch ganz andere Sachen getan, hätte ich keine Ahnung was, weil Gott, der Vater im Himmel, ist so verschwenderisch, er wird uns so überschütten, dass wir einfach nur staunen werden und darauf dürfen wir uns freuen. Aber ich möchte uns nicht nur auf die Ewigkeit vertrösten, sondern hier und jetzt werden wir auch wirklich schon sehr gesegnet. Und ich möchte jetzt nochmal ins Praktische reingeben, ins Geben. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben, damit wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Die Pharisäer damals, die waren sehr genau. Die haben alles, was sie bekommen haben, den Zehnten gegeben. Von ihren ganzen Ernte bis hin zum kleinen Krümel, Saatzeug, Pfeffer, zum Würzen, haben sie alles immer ganz, ganz genau gemacht und haben es dann auch wirklich gezeigt und zelebriert. Wow, wir sind echt. Und es ging dann gar nicht mehr darum, großzügig zu sein. Es ging darum, wirklich Anerkennung zu bekommen. Und bei diesem Gib, was den Armen gibst, geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch um Zeit, es geht auch um diese Barmherzigkeit. Und ich habe mir überlegt, wie ist das bei mir? Wie ist das im alltäglichen Leben? In diesem Bereich kommt für mich auch das Dienen mit hinein. Mache ich Sachen nur, wo ich gesehen werde? Mache ich Sachen, wo ich Lob bekomme? Wenn ich kein Lob bekomme, bin ich dann schlecht gelaunt? Aus welcher Haltung mache ich das? Und wenn ich merke, boah, ich werde völlig übersehen. Ich kriege nie ein Dankeschön. Also die sehen gar nicht, was ich mache. Dann ist es ein Anzeichen, dass in deinem Herzen, in meinem Herzen, was nicht stimmt. Ich würde jetzt lieber sagen, die anderen sind schuld. Vielleicht sind sie auch schuld, kann schon sein, dass sie die übersehen. Aber schlussendlich geht es um dein Herz. Und Jesus will, dass wir Sachen tun, ihm zur Ehre. Und es reicht, wenn der Vater im Himmel dich sieht, was du tust. Das ist genug. Alles andere ist Bonus, das ist schön, aber es reicht, was der Vater im Himmel tut, was er sieht. Und dass die Motivation ist immer, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und jetzt heißt es hier zum Beispiel, wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Manchmal komme ich im Geschäft rein, will irgendwas, zum Beispiel im Baumarkt oder sonst was, Ersatzteil, und dann kommt man ab und zu vor, der weiß nicht, was die linke Hand die rechte Hand tut. Völliges Chaos. Das ist hier nicht gemeint. Also hier ist gemeint, dass da nicht Chaos ist, sondern dass man einfach gibt und dass es die linke Hand nicht wissen muss. Das heißt, es ist nicht wichtig, wer was weiß. Also dieses, es ist kein Chaos, sondern es ist einfach nicht wichtig, ob es die anderen sehen oder nicht. Und was du gibst, soll verborgen bleiben, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und ich möchte auch nicht, dass es ein Zwang ist. So war, ich darf das nicht, ich darf kein Lob annehmen oder wenn jemand hilft oder großzügig ist, dann darf man gerne Danke sagen und der andere darf das Dank annehmen. Weil ich schenke dir, was hätte ich denn gern? Ich nehme mal, was hätte ich denn gern? iPhone. Ich schenke dir mein iPhone. Und du sagst, danke. Und ich sage dann einfach, na, was, so vergelt es Gott nicht so schlimm und so. Sage ich nicht, ich sage, bitte, gerne geschehen, wenn ich es wirklich gern mache. Weil ich glaube, dass Gott auch durch andere Menschen spricht und Danke sagt. Also wir müssen nicht dieses Dank, was wir bekommen, immer ganz demütig wegtun. Will ich gar nicht haben, weil sonst verliere ich das Ganze, den ganzen Segen oder sowas. Das ist Quatsch. Man darf einfach sagen, bitte gerne von Herzen. Weißt du, diese Haltung, es geht ja darum, ich mache es ja nicht, wie das iPhone schenken, damit die Gemeinde mich super findet oder sowas, gell? Sondern ich würde es da machen, weil sie einfach schenken. So, also versteht ihr, was ich meine? Und es ist einfach, es geht einfach darum, um dieses Herz. Und ich kann nicht in euer Herz schauen. Ich kann einfach nicht schauen und sagen, das macht er jetzt richtig oder falsch oder was. Und dann gibt es natürlich nur unterschiedliche Personen. Da gibt es extrovertierte Leute, die Sachen machen, das macht immer hu. Und da gibt es introvertierte Leute, die machen alles still und heimlich. Und da dürfen wir auch gnädig sein mit den anderen, die mehr extrovertiert sind oder introvertiert in der Art und Weise, wie wir es machen. Aber es geht darum, um deine innere Haltung. Erwarte ich was zurück? Kann ich was annehmen oder nicht? Oder mache ich was, weil ich dann erwarte, die müssen dann auch schon funktionieren. Also ihr habt mal jemanden gehört, wer zahlt, schafft an. So, wer in der Gemeinde was spendet, ich spende viel, dafür darf ich auch sagen, dass was hier passiert. War nicht hier in der Gemeinde, war anders. Also um das ist kein Druckmittel von, ich gebe, dafür kann ich bestimmen, sondern es geht immer darum, dass man mit freiem Herzen gibt. Und es ist, liegt dann an dir, wie es du tust. Und meine Erfahrung ist, großzügig sein ist einfach genial. Großzügig sein ist so eine tolle geistliche Übung, weil man merkt, man ist von Gott abhängig und nicht von den Menschen. Und erst kürzlich, 2-3 Monate her, war irgendeine Eventveranstaltung und dann hat man spenden können. So, nachher war so, fragen mal den Heiligen Geist, wie viel du spenden sollst. Ich mache das dann ganz brav. Und dann war es aber eine recht hohe Summe. Ich dachte, Herr, das kann es ja nicht sein. Ich muss renovieren. Das ist immer zu viel. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Und 2 Tage später habe ich das Geld schon wieder da gehabt, weil ich irgendwas gekriegt habe. Und ich habe gemerkt, boah, das ist gar nicht so einfach, großzügig zu sein, weil man eh alles wieder zurückbekommt. Und das ist diese innerliche Haltung. Und manchmal gibt man aus dem Überfluss heraus, was man hat. Das Tote Meer, da fließen, glaube ich, 7 Flüsse hinein und kein Fluss fließt hinaus. Dieses Meer ist tot. Also wenn man nur immer bekommt und nichts weitergibt, stirbt das Ganze. Es ist ein geistliches Prinzip, dass es am Leben bleibt. Und manchmal eben aus dem Überfluss und manchmal ist es auch ein Opfer. Da gibt es diese Geschichte in der Bibel, wo Jesus zeigt auf diese Witwe und sagt, die gibt nur ein ganz wenig, aber es ist wirklich ein Opfer, weil sie alles gibt, was sie hat. Und in dieser Spannung leben wir. Spannung aus Überfluss geben ist auch wichtig, dass man nicht verarmt und hin und her ein bisschen Kopf einschalten. Aber dann auch ist es Zeit, mal wirklich ein Opfer zu geben, was wehtut. Aber in dieser Spannung stehen wir und ich kann ihn nicht lösen, sondern es ist immer eine Herzensbeziehung, wie man gibt. Und es geht darum, in der Beziehung Vater, was hast du vor, was willst du tun? Und es geht nicht darum, ich muss den anderen Leuten gefallen oder ich gebe jetzt was, damit sie beruhigt sind, sondern es geht darum, der Gedanke, geben ist eine geistliche Übung. Man wird stark im Glauben und man erlebt Gott, wie Gott auch einen versorgt. Darum kann ich den Leuten nur ermutigen, großzügig zu sein. Großzügig zu sein ist einfach genial. Und wenn ihr zu uns in der Gemeinde großzügig seid, entweder hier oder mit Dauerauftrag, keine Sorge, ihr könnt mich nicht beeindrucken, weil ich nicht weiß, wie viel wer spendet, weil ich das der Kassier weiß, Dauerauftrag und sowas. Also mich kann niemand beeindrucken und deswegen finde ich es immer ganz entspannt, über Geld zu reden, weil ich sowieso nicht weiß, wer was gibt. Aber ich weiß, großzügig sein ist das Beste, ist wirklich eine geistliche Übung, was wirklich genial ist, aber aus der richtigen Haltung heraus. Dann das nächste ist das Beten. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagoge und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Hier geht es auch wieder ums Herz. Und ich habe manchmal mit den Lobpreisleitern Diskussionen oder da reden wir dann drüber, weil die stehen wirklich in so einer Spannung. Die sitzen hier draußen, machen Lobpreis und jeder sieht sie. Ich weiß von den Lobpreisleitern vom Herzen gern, von Jörg, er würde am liebsten hier unten sitzen und nach vorne schauen, damit er gar nicht auffällt und die anderen auffallen, weil es geht darum, dass Gott angebetet wird und nicht, dass man hier vorne irgendwas darstellt. Ich bin dankbar, dass es dem draußen ist, auch so ein bisschen auf der Bühne, weil es mir hilft, den anderen in Anbetung zu gehen. Aber ich hab bei den Lobpreisern keine Sorge, dass sie das als Show machen oder damit draußen stehen und sagen, wir sind so toll und machen Lobpreis, sondern die Haltung ist, wir wollen Gott groß machen. Und es heißt dann, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht. Ich weiß nicht, die Diskussion bei Awakening in Wien, das war vor dem Sommer, da haben wir für einen Sebastian Kurz, einen Politiker, gebetet, die ganze Halle. Und dann wurde dieser Satz in den Medien zitiert und gesagt, man soll in stille Kämmerlein gehen, beten doch nicht in einer Stadthalle. Was soll das jetzt? Darf man jetzt öffentlich beten? Darf man nicht. Ist es jetzt heiliger, wenn ich nur im stillen Kämmerlein bete? Ich habe mir gedacht, warum stilles Kämmerlein? Ich glaube, damals, die haben auch echt ein Problem gehabt. Die haben in so Häusern gewohnt, alle zusammen, viele in einem Raum geschlafen. Da hat es nicht so viel Einsamkeit gegeben. Vielleicht die Vorratskammer war der einzige Ort, wo sie wirklich alleine waren und beten haben können. Drum stilles Kämmerlein. Und ich glaube, beten alleine, du und Jesus, du und der Vater und du und der Heilige Geist, ist unglaublich stark. Und in dieser Zeit, wo du alleine mit Gott bist, ist die Zeit, die ganz wertvoll ist und die dir niemand rauben darf. Zusammen Lobpreis machen, Gebet, Lobpreisabende sind genial wichtig und total gut. Aber es ist auch wichtig, nicht nur in der Großen, sondern auch im Kleinen, das zu leben. Und dann, wenn man in die Bibel reinschaut, Jesus hat auch in der Öffentlichkeit gebetet. Jesus hat auch und die Apostel für Leute gebetet. Und alles. Das Problem ist nicht, dass man dann in der Öffentlichkeit auch betet. Es geht immer um die Herzenshaltung, will man gesehen werden oder will man nicht gesehen werden. Und bei der Brotvermehrung hat Jesus gebetet und 5000 Leute, Männer sind satt worden, plus Frauen, das sind dann wahrscheinlich 10.000 Leute, plus Kinder, die haben viele Kinder gehabt, lassen wir mal 18.000 Leute sind satt geworden. Also er hat gebetet, aber die wollten ihn dann zum Brotkönig machen, Jesus. Und Jesus hat gesagt, na, auf sowas habe ich gar keine Lust und ist abgezischt. Und da hat man gemerkt, es geht um seine Herzenshaltung. Er hat nicht gebetet und den Armen, also die ganzen Leute verpflegt und gebetet, damit er groß rauskommt, sondern es war zu sehen, was tut der Vater. Und er hat die Menschen geliebt und hat sie einfach versorgt und hat gebetet. Es ging nicht darum, dass er groß rauskommt. Und Jesus ist auch immer in die Einsamkeit gegangen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit mit viel Ablenkung ist es gar nicht so einfach, Zeiten für sich alleine zu haben. Der Radio ist ständig an, im Auto, zack. Es ist so leicht, abgelenkt zu werden. Aber ich möchte euch Mut machen. Also zu sagen, okay, nehmt Zeit, wo ihr alleine mit dem Vater seid, denn der Vater wird dich belohnen. Und wenn man so in die Kirchengeschichte reinschaut, wo sich viele Sachen bewegt haben, wo wirklich Männer des Glaubens und Frauen des Glaubens was bewegt haben, wenn man auf ihr geistliches Leben schaut, sieht man, sie haben immer Zeiten gehabt, wo sie Gott gesucht haben. Also wenn du überlegst, okay, wie kann ich geistlich wirklich wachsen, also wirklich geistliche Muskeln bekommen, dann gibt es keinen Weg daran vorbei, dass du Jesus suchst in der Einsamkeit, du und er alleine. Hier zusammen, das ist super wichtig, auch biblisch, auch eine geistliche Übung, aber das darf nicht das Einzige sein, sondern das gehört auch dazu. Und es geht um dein Herz. Es geht immer, Jesus geht immer, es geht immer ums Herz. Und dann sagt er auch noch, wie man beten soll oder wie man es nicht machen soll. Also wir müssen Jesus nicht erpressen mit 10-mal hintereinander das gleiche Gebet aufzusagen, damit das ja hört. Wir dürfen, in der Bibel heißt, wir dürfen schon jammern, so wie die Witwe, dass man die Sachen bekommt. Aber es geht um dieses Leiern oder irgendwie was runterrattern. Und die Belohnung ist, es ist wieder Herzensbeziehung. Jesus weiß eh, was du willst. Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, spiel, die kommen zu mir, ich liebe es, Zeit mit ihnen zu verbringen und ich gebe gern von dem, was ich habe. Und so stelle ich mir auch dem Vater vor, wie viel mehr liebt er es, Zeit mit euch zu verbringen und das zu geben, was ihr braucht. Und er weiß es schon, bevor ihr bittet. Und Gott wird es euch vergelten. Und das Letzte ist Fasten. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Fasten damals bei den Juden, die haben meistens 2 Tage in der Woche gefastet. Bei uns wird nicht so häufig gefastet. Wohl ich weiß, dass ganz viele immer wieder fasten, wo man gar nichts mitbekommt. Und Fasten ist auch eine geistliche Übung, wo man merkt, Gott abhängig. Ich weiß nicht, ich faste auch ab und zu und Fasten macht Spaß. Also mir macht es keinen Spaß. Ich habe Hunger, ich habe Kopfweh, das ist anstrengend. Manchmal aber auch nicht diese geistlichen Durchbrüche, dann im Bücher liest, wo man sagt, wenn man fastet, dann knallt es und Aber ich weiß, es ist eine geistliche Übung und ich weiß, dass Gott auch da am Wirken ist. Und es geht nicht darum, dass er sagt, boah, ich habe gefastet. Und weil ich gefastet habe, dann hat Gott alles verändert und alles ist gut geworden. Es geht immer darum zu merken, ich faste, weil ich abhängig bin von Gott und ich merke, nur er allein kann es tun. Und wir werden im November wieder eine Fasten- und Gebetswoche haben. Das ist eine gute Möglichkeit, das einfach auch zusammen zu tun, weil alleine ist es ein bisschen schwieriger. Leichter ist es gemeinsam. Und da sind wir auch wieder in der Spannung, das im Verborgenen zu tun, dass man es nicht mitkriegt. Und trotzdem brauchen wir Vorbilder, die Leute erzählen, was sie tun mit Beten, Fasten und Geben, damit wir davon lernen. Hätten mir Leute nicht erzählt, dass sie fasten, ich habe es zwar in der Bibel gelesen, aber Leute haben mir erzählt, dass sie fasten, was Gott bewegt. Es hat mich dann so ermutigt, dass ich auch angefangen habe zu fasten, weil ich auch gemerkt habe, das ist so gut und gemerkt, das zieht mir richtig. Und wenn wir nächste Woche die Erlebnisberichte haben, wo wir dann erzählen, was Gott tut, dann dürfen wir erzählen von dem, was wir gegeben haben. Wir dürfen davon erzählen, wie wir gebetet haben, Gott erlebt haben. Wir dürfen auch davon erzählen, dass wir gefastet haben. Es steht auch in der Bibel drin, dass Jesus gefastet hat. Aber es geht immer darum, dass Jesus verherrlicht wird und nicht, dass wir groß und gut dastehen. Und es ist so eine Gratwanderung, wo wir wirklich schauen, Herr, wo ist mein Herz? Wo lebe ich noch in der Abhängigkeit von Menschen? Oder wo lebe ich schon ganz im Reich Gottes, wo ich sage, du bist König und es reicht, was du über mich denkst und es reicht, was du über mich sagst. Und in dieser Spannung leben wir. Und wenn du merkst, boah, es gibt Bereiche in deinem Leben, boah, ich bin noch so abhängig, dann du Buße und sag, Jesus, tut mir leid, dass ich nur so abhängig bin von Leuten, was sie denken, sondern erneuere mein Denken und ich möchte gerne den ganzen Lohn erfahren, was du für mich vorbereitet hast. Und das ist auch mit diesen geistlichen Gewohnheiten. Ich kann es euch nicht abnehmen. Die Gemeindeleitung kann es nicht abnehmen. Dein Ehepartner, deine Geschwister, deine Freunde, diese Sachen kann dir niemand abnehmen. Eine Sache zwischen dir und Gott. Und ich möchte dir Mut machen. Überprüft euer Leben. Schaut, hey, gibt es Bereiche, wo Gott wirklich weitergehen will? Gibt es Bereiche, wo ich sage, okay, ich mache Sachen, weil ich Anerkennung haben will? Dann tut Buße und sagt, Herr, es tut mir leid, ich möchte da neu anfangen und ich möchte euch Mut machen zu fragen, Herr, was steht für diese Woche an? Ist es großzügig zu sein? Ist es Zeit, dass ich vielleicht mal 3 Minuten früher aufstehe und anfange zu beten? Ist es Zeit, dass ich vielleicht mal einen Tag faste? Macht nicht alles auf einmal. Das ist wie beim Fitnesstraining, wenn man alles sofort, alles auf einmal macht, kommt man ganz platt raus, sondern Stück für Stück einfach anzufangen. Und es ist eine Beziehungssache und keine Hausaufgabe. Amen. Ich bete noch. Herr, ich danke dir für das, dass du so gut zu uns bist. Ich danke dir für, dass du uns beschenken willst und dass dein Herz ist, zu sagen, hey, ich möchte jeden Einzelnen hier so beschenken, Herr. Und du drauf wartest, du sagst, wow, wann darf ich die Leute wieder segnen? Wann darf ich meine Kinder segnen, Herr? Und ich bete darum, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir dem nicht im Weg stehen, sondern dass du unseren Augen und Ohren öffnest und sagst, okay, da willst du echt gern noch, dass wir anders leben, Herr. Und ich danke dir für das Beispiel in der Bibel, wie du es vorgelebt hast, Herr. Und wir wollen geistlich stark werden, damit du verherrlicht wirst. Danke. Amen.